Willkommen zu
Hast du schon gehört?
Der Podcast für alle, die gerne mehr wissen wollen.
Wir sind
Sophie und
Sandra,
zwei Kolleginnen,
zwei Perspektiven
und vielen persönlichen Stories.
Jeden zweiten Donnerstag
nehmen wir ein Thema unter die Lupe
und erkunden, was das mit unserem Leben macht.
Dabei gleichen wir ab,
hinterfragen kritisch
und zeigen auf,
was uns davon wirklich wichtig ist.
Klar
und persönlich.
Immer mit einem positiven Fazit,
das hängen bleibt.
Schön, dass du da bist.
So, schön, dass ihr wieder da seid.
Wir freuen uns sehr.
Trauma. Part 2.
Definitiv. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Du hast gerade die ganze Zeit gesagt, naja, wir als Pädagogen, Traumapädagogen gucken uns die Wunde an. Was genau hast du damit gemeint?
Die Wunde im Sinne von, vielleicht ein Satz nochmal davor, wenn unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, dann entsteht ja so eine Dysbalance. Dann entsteht ja genau das, dass wir keine Bewältigungsstrategie haben und ohnmächtig werden oder nicht wissen, was wir tun sollen. Und die Belastung wird zu groß. Mhm. Und
das, was du gerade als Trauma eigentlich sagen möchtest, aber das Trauma ist die Wunde am Kopf. Und das ist das, was die behandeln. Es ist nicht der Schlag, der behandelt wird, sondern die Wunde.
Nee? Noch nicht.
Ja, ich schlage dich. Ja, jetzt wird nicht der, also das Schlagen an sich ist nicht das Trauma, sondern der blaue Fleck, der entsteht. Das ist das Trauma.
Ah.
Ja.
Oder?
Du hast so schöne Beispiele.
Ja, das ist es. Metaphern sind ihre Stärke. Wirklich.
Aber weißt du, was ich meine?
Ja, doch schon.
Ich habe ein Messer. Das Messer wird nicht behandelt.
Sie wird immer drastischer in ihren Beispielen. Ja, aber ja, A, B und C jetzt. So. Genau, richtig, okay.
Ich schlitze dir jetzt den Bauch auf.
Girl.
Jetzt wird's mit Milch.
So.
Gut, dass ich hier bin.
Blutet und das ist das Trauma, nicht das Messer, nicht, dass ich dich geschnitten habe, sondern die Wunde, die da gerade, die muss behandelt werden, weil wenn wir jetzt das Messer reinigen oder mich behandeln, stirbst du, wir müssen deine Wunde, das ist das Trauma, das müssen wir behandeln.
Ah, ist das so? Ist das genau so?
Ja, und jetzt geht's natürlich auch noch in die psychische Richtung.
Nein, guck mir nicht so an, das war jetzt nichts, was ich machen möchte.
Also ganz ehrlich, mach dir Sorgen um mich da, ich merke
das. Nicht nur Melanie.
Ja, am Ende geht es darum, was daraus entsteht. Und deswegen hast du das gerade, finde ich, total an einem sehr plastischen Beispiel festgemacht, das, was daraus entsteht und wie die Wunde sozusagen, mal an deinem krassen Beispiel, auch behandelt wird. Also was in dem Moment da ist an Tupfer oder an Faden und Schere oder an, was ist in dem Moment da an Bewältigungsstrategie, ja. Und was ist auch zum Beispiel nicht da. Und wie gesagt, wenn du ein kleines Baby hast, ein Säugling, da ist halt erstmal ganz wenig da. Also ganz wenig Möglichkeiten, wenn der zum Beispiel nicht versorgt wird.
Ist das, ich glaube, es gab ja mit diesen Babys, finde ich, da wollte ich vorhin nämlich rein. Jetzt hatte ich eigentlich schon wieder was anderes, aber ich gehe dahin, weil es gab eine Zeit lang diese Strategie, lass mal die Kinder schreien, regulieren sich selber. Und da habe ich aber gehört, dass das eigentlich so ziemlich die beschissenste Strategie ist, die man fahren kann, weil die ja schon von ganz klein auf merken, okay, ich kriege keine Hilfe, ich bin halt auf mich alleine gestellt. Und ja, eigentlich dann immer, also jetzt keine Todesangst haben, aber so als Baby weißt, okay, da kommt keiner.
Ja, und du hast es gerade so relativiert, ja, keine Todesangst haben. In dem Moment haben die Todesangst. Wir sehen das. Ich glaube, du hast es, genau.
Ja.
Eigentlich wolltest du es, glaube
ich,
sagen.
Ja, aber ich weiß halt, ich kenne mich, das ist nur das, aber es ist ja auch ganz logisch, weil ich habe mir auch mal, also ich als Mutter, ich konnte mein Kind gar nicht schreien lassen, hatte aber im Hinterkopf, weil manchmal sagen, nee, lass die schreien, so von wegen, die hören dann irgendwann auf, aber wenn die irgendwann aufhören, dann haben die ja eigentlich aufgegeben. Also dann ist es eigentlich so, dass das bei dem Kind ist dann, bei dem Baby ist dann schon passiert, so als da, ich brauche gar nicht schreien, weil kommt eh keiner. Und das ist schlimm. Also ich sehe das bei der Generation, bei der das so ausgeführt wurde, da siehst du das relativ viel. Die haben echt, also ich glaube, die sitzen noch häufiger bei dir oder bei anderen, weil die wissen gar nicht, was los ist, weil die aktiv ja gar nichts erlebt haben. Weil es halt, da ist einfach als Baby schon mal zerstört worden, diese Bindung.
Genau, es gab früher Bücher, so in der Nachkriegszeit, so Literatur für Hebammen, das stärkt die Lunge. Das heißt, wenn die Kinder schreien, dann ist es gut für das Lungenvolumen.
Und stark aber ein Schatten. Schön.
Genau.
Ja.
Stark aber ein Schatten.
Entschuldigung. Ja. In deiner im nächsten Leben wirst du Werbetexterin.
Ich glaube auch.
Definitiv. Auf jeden Fall. Das heißt, zurück zu den...
Zurück zu dem Beispiel. Das ist nämlich genau der Punkt, dass wir dann als Erwachsene manchmal solche tollen Ratgeber bekommen und so mach mal dies, mach mal das. Eine perfekte Mutter, die liest so Bücher. Es gibt ja dieses, das gab es auch als meine Tochter, 2013 ist sie geboren, so alt ist das, so lange ist das noch nicht her. Da gab es auch die Bücher.
Ich habe die auch gelesen. Also bei mir war es 2011, also ähnliche Zeit.
Genau.
Und deswegen, ich dachte aber immer so, es fühlt sich so falsch an.
Genau. Und in dem Moment ist das Nervensystem komplett überfordert. Und ein Kind probiert das einmal, probiert das zweimal, probiert das dreimal. Und beim vierten oder fünften Mal hört das dann auf. Und dann denken vielleicht die Eltern, cool, hat ja funktioniert. Erfolg. Das ist ja total gut, das Buch. Was aber das Nervensystem macht, ist runterzufahren. Und so runterzufahren, dass es eben nicht mehr kämpft oder flüchtet, sondern es fährt einfach in den Abschaltmodus. Und das sind dann auch die Kinder, bei denen manchmal die Erwachsenen sagen, oh, das ist ja so lieb. Und auch Kinder, die vielleicht so im Kindergarten so aus dem Fenster gucken und die Vögel angucken, bei denen man dann denkt, ach, die sind ja total
bei sich.
Genau, Zen. Genau, total bei sich. Und das kann allerdings schon sein, dass das Nervensystem einfach so sich schützt und so runterfährt, dass es eben dann eben nicht mehr im Stresszustand ist, Fight, Flight, sondern so in die Untererregung absackt, dass es dann halt auch gar nichts mehr spürt. Und dann spricht man eben auch von einer Dissoziation, dann ist man in dem Moment auch nicht mehr da. Und das heißt, dass Kinder nicht nur lieb und nett dann aufhören zu schreien, weil sie es gelernt haben, so wie das in den Büchern steht, sondern dass sie dissoziieren. Und das ist eine Schutzreaktion des Körpers. Und dann sind wir wieder in dem. Und wenn ich dissoziiere, spüre ich ja nichts. Ich nehme auch nichts wahr in dem Moment. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Essensthema. Essen ist wieder etwas, wo ich etwas merke.
Also manche würden das dann vielleicht damit irgendwie versuchen auszugleichen später mit Essen. Oder genau. Vielleicht auch mit härteren Sachen, die man dann spürt.
Genau.
Das ist krass, weil ich finde das... Ich finde es super interessant, weil das sind ja Sachen, wir reden ja auch über Trauma und manche erzählen über ihre 50 Trauma, die sie haben, weil es ihre Lieblings-Kaugummi-Sorte nicht gab oder was weiß ich, sie nicht für ein Trauma haben. Und andere haben Traumata und wissen es aber gar nicht. Also die wissen gar nicht, dass irgendwann mal was passiert ist, weil es vielleicht in so jungen Jahren passiert ist, dass man es nicht weiß. Und dann eine Frage, gibt es auch die Möglichkeit, dass mir sowas Schlimmes passiert ist, dass ich es einfach gelöscht habe. Also, dass ich halt einfach mich nicht dran erinnere, dass sowas passiert ist, aber trotzdem ja in meinem Körper oder irgendwo steckt das ja drin. Sondern ich habe es wahrscheinlich nur gelöscht, weil sind wir im digitalen Zeitalter der Sekretärin, die hat einfach gesagt, nee, komm, mit der E-Mail kann ich nichts anfangen oder die bekommt im Papierkorb.
Genau, das ist ja vorhin so den Stapel gesagt. Ja. Das heißt, diese Fragmente, die dann abgelegt werden an der Großhirnrinde, da erinnern wir uns auch nicht dran. Die sind dann erstmal weg. Oder es kann sein, dass wir uns da nicht dran erinnern. Das kann sein. Und jetzt ist ja Wechseljahre auch so ein Thema. Bei mir kommt das, glaube ich, jetzt irgendwann auch. Yeah.
Freu dich nicht zu früh.
Und gerade in der Zeit, wie so in der Pubertät, also meine Tochter ist gerade in der Pubertät, da kann ich das auch unterschreiben, da verändert sich ja auch nochmal wieder was, auch biochemisch in unserem Körper. Und das sind dann auch wieder Zeiten, wo sozusagen auf einmal wir etwas riechen oder etwas sehen oder etwas hören, also über unsere Sinne irgendwas aufnehmen und auf einmal ein Gefühl haben, was wir vielleicht so nicht kennen oder davor kannten. Also das sind dann die Trigger sozusagen. Und nicht einordnen können, weil wir wissen es ja nicht. Mhm. Wenn es nämlich gelöscht wurde, zumindest vermeintlich gelöscht wird im Gehirn, aber unser Körper das ja abgespeichert hat, dann überkommt uns dann so ein Gefühl, das ist genau das Gefühl, was damals abgespeichert, oder wir hatten, als es eben nicht abgespeichert wurde. Ja, und dann sind wir erstmal ein bisschen verloren.
Also wenn ich das jetzt so mitnehme, ist heftig. Also es ist ja ein unglaublich komplexes Themenfeld.
Ja.
Wer sich damit jetzt näher auseinandersetzen möchte, bitte traumastudio.de, Melanie Balle-Günther, du bist unsere Traumapädagogin, unsere Expertin. Ich finde, das Thema ist unfassbar vielfältig. Was sind denn Glaubenssätze, die uns bei Traumata bestätigen? Kann man das so sagen?
bestätigen vielleicht nicht, sondern Glaubenssätze entwickeln sich. Glaubenssätze sind ja Sätze, wie ich glaube, also nicht bewusst, sondern wie ich unbewusst glaube, sein zu müssen. Also ich kann ja einen Glaubenssatz haben, ich bin schwach, oder einen Glaubenssatz, wenn ich einen Jungen dahin erziehe, dass er immer stark sein muss, also immer und muss, das sind schon mal so Worte, so, oh, wir arbeiten viel mit traumasensibler Sprache und das war es jetzt nicht zum Beispiel, dann lernt ja genau dieses Kind, ja, das ist, das wird von mir so erwartet. Und da das ja gerade das Bindungssystem so stark ist und ich lerne, ich muss so sein, das sagt meine Mama dauernd und mein Papa, dann habe ich irgendwann den Glaubenssatz, nur die Starken werden was.
Aber ich meine, das ist ja, das Problem ist damit doch kurz auch erklärt. Ja, wir Mädchen sollen uns anpassen und gemocht werden und Jungs sollen stark sein, keine Gefühle zeigen. Und wir wundern uns, warum Beziehungen nicht funktionieren.
Würde ich nämlich jetzt noch kurz zum Stresstoleranzfenster kommen. Das hattest du mir gesagt, bevor, als wir uns gemeinsam auf die Folge vorbereitet haben. Was ist denn das?
Also das Stresstoleranzfenster, das habe ich so zwischendurch gerade die ganze Zeit so mal ein bisschen erklärt. Im Prinzip geht es darum, dass ein Mensch kommt auf die Welt und hat erstmal ein ganz kleines Stresstoleranzfenster. Also das heißt so viel wie kann ich mit Stress umgehen? Ein Baby erstmal gar nicht. Und deswegen dann
schreien die auch so hysterisch.
Ich war vorhin einkaufen, da war so ein ganz kleines Baby und das hat ganz laut geschrien. Bis es zum Glück irgendwann plopp bei der Mama angedockt ist und getrunken hat. Und in dem Moment lernt das Kind, okay, so fühlt sich das an. Ich werde
Gott, das kriegt Bindung und es kriegt Essen gleichzeitig. Das ist ja crazy. Wow. Deswegen funktioniert das so gut.
Ja, und das, was du jetzt gerade so schön es sind zwei Grundbedürfnisse, die sozusagen damit erfüllt werden. Einmal das psychische und das physische. Und das ist das, was ganz normal jeden Tag mehrfach auf dieser Welt passiert, was so wichtig ist und wodurch das kleine Fenster immer größer wird.
Aha.
Also wenn wir eben Kinder dahingehend erziehen, dass wir ihnen die Grundbedürfnisse physisch und psychisch erfüllen, wächst das. Das heißt aber nicht, dass wir immer die Grundbedürfnisse zu 100% erfüllen müssen oder sollen, weil es ist ja auch wichtig, dass das Kind lernt. Wie ist das denn, wenn vielleicht, also Kinder entwickeln sich ja, entwickeln ja dann, das Gehirn wird ja auch immer weiterentwickelt. Wie ist denn der Umgang mit Stress? Mama geht mal aus dem Raum raus, das Kind fängt an zu schreien und dieses Fenster wird dann natürlich entwickelt, wenn das ein gesundes auch mal zu lernen, ich kriege nicht immer was zu essen, wenn ich Hunger habe. Im Sinne von sofort. Das heißt, wenn meine Tochter kommt und sagt, ich habe jetzt Hunger, ich möchte jetzt Schokolade, dann, das meine ich damit. Dann heißt das nicht, dass ich das sofort liefern muss, weil ich sonst eine schlechte Mutter bin, wenn ich das nicht mache und mein Kind traumatisiert ist.
Oh mein Gott, ich bin eine Mutterterroristin. Nicht wirklich gemacht.
Aber diesen Stress, das erlebe ich bei ganz vielen jungen Müttern, die, glaube ich, das Bedürfnis haben, ich muss eine gute Mutter sein und ich habe ja gelernt, dass mein Kind, die Bedürfnisse müssen erfüllt werden und dann kriegen die Kinder möglicherweise dann ganz, ganz viel, weil sonst tue ich meinem Kind ja Schaden.
Also ich glaube, dass bei mir einfach viel richtig gemacht wurde. Ich muss es leider sagen.
Dann sag's einfach nicht.
Es war sehr selten, dass es einfach, also wenn meine Mutter einfach nur gesagt hat, nein oder irgendwas, dann wusste ich, okay, das ist jetzt ein dramatischer Zustand, weil eigentlich habe ich immer alles, warum nicht? Hey, pass auf, wir essen jetzt erstmal, danach kannst du, wenn du noch Hunger hast, kannst du gerne was Süßes haben oder immer, egal, ob es meine Oma oder meine, also ich habe meistens eine Erklärung dazu bekommen. Ich habe auch nicht viel Regeln gehabt oder so, aber die haben gesessen. Und wenn es dann einfach nur mal ein gab, dann wusste ich so, okay, ich glaube, da ist alles klar.
Übergang im Prinzip, schönes Beispiel, wie das Stresstoleranzfenster gesund wächst. Genau so. Dieses Balance zwischen, ich bin auch mal angespannt, ich komme in die Entspannung, Anspannung, Entspannung und dann ist das im Fluss.
Ich habe quasi so ein bodentiefes Fenster.
Voll schön.
Genau.
Freut mich wirklich sehr.
Und vielleicht eine Sache noch. Wenn nämlich dann man so ein bodentiefes Fenster hat und dann passiert sozusagen ein Monotrauma, also ein einmaliges, ein Autounfall. Wir können ja mal sowas nehmen. Ja. dann ist das System so im Stress, dass es dann möglicherweise abstürzt, also in die Untererregung geht und erstmal diese Überforderung hat. Und jetzt, und deswegen Wunde, wie geht der Körper dann mit diesem Erlebnis um? Mit diesem Schlimmen. Mhm. Und wenn ich eben viel Ressourcen habe, dann kann der Körper damit anders umgehen, als wenn der ganz wenig hat. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, was so das Gegenteil von dem, was du erzählt hast,
ein kleines
Mini-Kellerfenster und gar nicht die Möglichkeit hatte, dass das wachsen konnte. Und dann passiert was. Das heißt, dann vielleicht die Lehrkraft in der Schule schimpft das Kind oder es wird geärgert. Dann fährt das Kind ja viel schneller sozusagen nach oben, weil ja gar nicht so viel Platz ist, um da drin sich auszubalancieren, und fährt viel schneller an die Decke und haut vielleicht viel schneller drauf, als wenn jemand ein größeres Fenster hat.
So. In meinem Kopf gerade richtig crazy. Wir sind am letzten Drittel des Podcasts angekommen. Du hast ja dann auch davon gesprochen, dass wir Grundbedürfnisse haben, psychologischer Art, die auch erfüllt werden sollten, damit wir überhaupt alles so machen können. Und auch diese Grundbedürfnisse sind auch eigentlich der Kern Auslöser für unser Verhalten generell, weil wir das ja haben wollen. Wenn wir halt in einem Erregungsniveau, davon hast du gerade gesprochen, entweder im Defizit sind oder eben drüber sind, wie merke ich erstens, was ist ein Erregungsniveau?
Also ein Erregungsniveau ist im Prinzip das, wie unser Körper im Stress ist. Und jetzt Stress als ganz neutral, nicht positiv, nicht negativ, sondern Stress braucht jeder Körper, jedes Nervensystem. Wir alle sitzen hier, wenn wir jetzt mal von 0 bis 10 Stresslevel haben, haben wir wahrscheinlich alle nicht 0, weil sonst würden wir schlafen.
Wo bist du jetzt gerade im Stress? Von 0 bis 10?
Also ich bin in einer gesunden Anspannung für mich. Ich würde sagen so bei 3. 3.
Okay.
So.
Du?
Ja, ich schlafe nicht, ich bin aufmerksam. Erwartungshaltung an euch und an mich, würde ich wahrscheinlich auch mich so auf 3, ich hätte vielleicht sogar gesagt 4, aber...
Echt?
Wo bist du?
Ja, wo bist du denn? Du schläfst nicht, ne?
Bei einer 6 oder bei einer 7 sogar, weil ich denke, haben wir alles abgearbeitet, sind wir in der Struktur geblieben, haben wir alle Themen nochmal richtig gemacht, ich bin so voll der Kontrolletti.
Menschen, die sehr, sehr viel Stress im Körper haben, weil sie vielleicht auch ein kleines Stresstoleranzfenster haben oder weil in einer Situation man sich gerade befindet, wo man aufmerksamer ist als andere. Also gerade Menschen, die zum Beispiel hier die Straßenseite wechseln, weil oder warum auch immer, haben automatisch ein viel, viel höheres Stresslevel, weil die Welt ist ja in dem Moment unsicher, es ist Gefahr und da muss ich aufmerksam sein. Das heißt, gerade Kinder, die ein Entwicklungstrauma haben, also sehr, sehr viel in ihrer Entwicklung Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind, laufen als Erwachsene auch durch die Welt und sind häufig sehr angespannt, weil es muss ja immer sozusagen geguckt werden, wo ist Gefahr. Das macht jeder Mensch, jedes Nervensystem macht das, nur wenn das Nervensystem natürlich viel Stress erlebt hat und das Fenster klein ist, dann guckt das System natürlich ganz stark. Und du hast es gerade, finde ich, sehr, sehr gut an dem Beispiel hier gemacht, weil du ja für den roten Faden zuständig bist. Ich rede nur, du bringst Bilder, dass da mehr Stress ist als bei uns.
Okay, okay.
Du hast eben gesagt, wenn ein Monotrauma stattfindet. Das heißt, es gibt, also dann, das war jetzt so ein akut Schlau auf dem Kopf, Unfall, irgendwas, was jetzt krass gerade jetzt passiert ist. World Trade Center, steh daneben, irgendwie sowas. Gibt es auch ein Stereo-Trauma? Also, oder wie heißt das?
Multikomplex?
Ja, genau. Ja. Also der Unterschied, es gibt halt eben dieses einmalige Erlebnis und es gibt eben komplexe Erlebnisse. Oder auch Dinge, die über längere Zeit hinweg passieren oder die halt kurzweilig, also nur einmal passieren.
Okay.
Und dann ist es tatsächlich auch nochmal ein Unterschied, ob das Sachen sind, die von Menschen, also Man-Made-Trauma sind, oder halt so eine Naturkatastrophe. Und gerade so in der Auflösung, also ich bin ja keine Traumatherapeutin, sondern ich bin ja Traumapädagogin und Fachberaterin. Und wenn es ums Auflösen von Trauma geht, sind die Traumata, die eben komplex sind, auch über eine längere Zeit, wie jetzt Entwicklungstrauma zum Beispiel, und von Menschenhand gemacht, viel, viel schwieriger natürlich zu bearbeiten als ein einmaliges Erlebnis.
Kann ich verstehen. Finde ich super.
Also, wenn mir ein Auto ein Trauma zufügt zum Beispiel, gut, da saß ein Mensch, aber vielleicht ist es nicht das, aber wenn Menschen waren, dann ich muss mir einen Menschen anvertrauen, der mir an diesem Trauma arbeitet, aber ich habe gar kein Vertrauen zu Menschen. Dann wird es ja schwieriger.
Und Grundbedürfnis, genau. Bindung und Zugehörigkeit. Das haben wir eben.
Dann würde ich jetzt gerne wieder zurückgehen zu unserer
Struktur, damit der Stress
Erregungs, ja genau, damit ich wieder auf drei komme, zu euch quasi. Wir haben gesagt, was es ist, du hast gesagt, es braucht jeder Mensch, damit haben wir eben auch abgeschlossen, wozu man es braucht. Woran erkenne ich, dass mein Erregungsniveau nicht ausgeglichen ist? Naja. Nicht mich jetzt, nimm mich nicht weiter auseinander. Du hast jetzt schon genug gesagt.
Ja, aber letztes Mal wurde ich auch mit auseinandergenommen. Ich finde es okay, wenn du mal auf der Seite des Zitiertisches liegst. Das ist schon okay.
Naja, letztendlich merken wir das genau da drin.
An meiner Bewegung.
An den Körperreaktionen. Ah. Also wenn wir wirklich mal so einen Körpercheck machen oder in uns reinhören, reinfühlen, schwitzige Hände, der Puls, die roten Wangen, die roten Flecken oder wer kennt das nicht, das Gefühl, wenn man glaubt, der Gegenüber sieht, dass das Herz rausspringt vor lauter Aufregung.
Ja, ja.
Also wenn eben das
System... Hektische Flecke hier am Hals, wenn es rot ist oder sowas.
Deswegen
ne?
Rollkragen immer. Also.
Schlau, smart.
Ja,
smart. Ist aber nur eine Symptombehandlung.
Ja,
das weißt
ja, im Sommer
funktioniert denn. Im Sommer ist doof.
Im Sommer ist doof. Aber das heißt jetzt körperliche Reaktion.
Genau. Schweißige Hände?
Nee, ich mache immer...
Ja.
Also ich reguliere mich. Wahrscheinlich ist das... Ich bin nicht im Stress, weil ich reguliere mich körperlich. Also ich kneife mich oder meine Fingernägel in die Hand. Oder ich spanne manchmal auch meine Hand einfach nur. Beim Autofahren merke ich das.
Ja, und wir machen ja automatisch, also das ist ja ein ganz natürlicher Prozess von unserem Körper, Gott sei Dank, regulieren wir uns ja automatisch. Also der Körper fährt hoch und ich fange an, das ist ja auch nichts anderes als nervös die Finger hin und her, sich selber zu kneifen. Ja. Zum Beispiel, manche wippeln ja so hin und her oder Kinder. Fußlippen. Geht mal in die Schule, da seht ihr Umgang mit Stress bei Kindern.
Ja.
Hier der Klicker am Kuli auf und zu oder die Beine hin und her oder dieses Knie. Dieses
Restless Leg Syndrom.
Genau.
Was ich spannend fand, das ist nämlich ein Satz, den hast du gesagt zu mir in der Vorbereitung. Wir merken, dass unser Erregungsniveau nicht stimmt, wenn wir zum Beispiel keinen Bock auf Sex haben. Das fand ich total spannend. Was hast du damit gemeint?
Ja, das geht wieder auf dieses optimale Erregungsniveau zurück. Wenn wir so in Balance sind, dann sind wir ja für alles sozusagen bereit, was Spielen angeht. Also wenn Kinder ausgeglichen sind, dann
Spiel können die spielen. Eine schöne Umschreibung für Sex.
Ja, ich habe es einfach versucht, jetzt mal in anderen Worten.
Ja. Nee, ist gut. Wir wollen ja nicht.
Nee, wir können schon immer
mit Sex reden. Aber jetzt, bei Kindern ist es Spielen, bei Erwachsenen ist es halt vielleicht bei dem einen Paddleball, bei dem anderen Sex.
Ich würde gerne bei Sex bleiben.
Okay, bleiben wir wegen Sandra bei Sex, weil das scheint dich am besten zu regulieren.
Ja, und auch das, ihr schafft's, dass ich den roten Faden verliere.
Nee, Erregungsniveau.
Ne? Wir steigern gerade dein Erregungsniveau.
Ihr merkt das, oder? Ihr habt das geplant, ich merke das. Also, wenn wir in dem optimalen sozusagen in dem Fenster sind, in dem bodentiefen Fenster oder auch in dem kleineren, völlig egal, dann sind wir in der Lage, auch dieses ganze Zwischenmenschliche, also beim Einkaufen, soziale Interaktionen zu führen und eben auch Sexualität. Dafür brauchen wir, um nicht Sexualität zu nutzen, um zum Beispiel den Lustgewinn, das ist ja das psychische Grundbedürfnis, sozusagen zu befrieden, sondern ich meine damit eine gesunde Sexualität.
Okay.
Und wenn wir, und das passiert tatsächlich auch gar nicht so selten, also ich kenne das so gar nicht selten bei jugendlichen Mädchen, die dann über unterschiedliche Sexualpartner versuchen, ein Bedürfnis zu befrieden, dann steigert das den Lustgewinn auf der einen Seite, aber natürlich auch das andere Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, Kontrolle, ein Riesenthema. Also werden dann alle vier sozusagen Grundbedürfnisse erfüllt. Und da geht's nicht um dieses, genau, ich bin im Balance und habe eine gesunde Sexualität, sondern da geht's darum, ich nutze das als Mittel, um wieder andere Grundbedürfnisse damit zu erfüllen.
Oh mein Gott! Entschuldigung, dass ich hier ins Wort gefallen bin, aber oh mein Gott!
Ich versuche, mich unangesprochen zu fühlen.
Ja, hat bei mir jetzt nicht funktioniert. Ich erinnere mich noch, ich weiß noch ganz genau, ich erzähle es jetzt einfach, ich bin es schon so lange her. Ich bin 16 Jahre alt, bin mit irgendeinem Typen in der Kiste und er sagt so, ja, du kannst ja auch mal, ne, das Knickknack, ne? Mhm. Und ich ihm so, nö. Ne? Und dann guckt er mich immer so an und ich mir so, ah, vielleicht sollte ich. Und ich war damals einfach noch nicht ready für diese Art Sex. Ich war 16, ich meine, hallo.
Was mich daran so schockiert ist, dass die Typen das total wissen. Also ich weiß nicht, ob die es wissen oder ob es bei denen auch ein Instinkt ist, dass die damit ja spielen. Zu sagen so, naja, aber, ja. Also ich mag dich schon, aber ich würde dich ja noch mehr mögen,
wenn du. Ja, genau. Ja, ja. Also so. Hast du dich danach angesprochen gefühlt, ne?
Just saying.
Ja, und ich glaube, das ist wieder ein Thema. Also das Nervensystem ist ja bei Männern jetzt auch nicht so viel anders. Ich glaube, da sind wir wieder...
Überrascht Sandra an dieser Stelle.
Es gibt bestimmt Unterschiede, aber dieses Grundnervensystem. Ja. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem ganzen großen Punkt, den wir vorhin schon hatten mit, wie sind wir sozialisiert, wie werden wir erzogen. Weil es gibt da schon auch Frauen, die das genau nutzen. Also das Beispiel, was ich meinte, das ist ja von der Frau ausgegangen, um da Kontrolle zu bekommen.
Verschiedene Sexualpartner, nicht immer den gleichen, suchen nach etwas, was da nicht erfüllt wird. Aber zumindest hast du die Kontrolle. Ja, nein, vielleicht. Jetzt ja, morgen nein.
So habe ich nicht... Da kannst du mal sehen, wie meine Landkarte aussieht und wie deine Landkarte aussieht und wie deine Landkarte aussieht, Sophie. Weil alle komplett anders und jeder hat was. Und wie krass es dann immer ist, so Annahmen zu treffen. Jetzt sind wir jetzt quasi im großen Finale. Wie kann ich mir helfen? Welche Sachen können wir machen, damit wir merken, aha, Erregungsniveau ist okay, ein Trauma kann aufgelöst werden, meine Bewältigungsstrategien sind vielleicht doch nicht die richtigen. Wo hast du dann Tipps als Traumapädagogin und Fachberaterin im Bereich Trauma?
Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal dieses Verstehen. Also was passiert da eigentlich mit mir und meinem Körper? Weil ganz viele Menschen, die ja immer wieder diese überfordernden Gefühle erleben, die glauben ja, dass das falsch ist, dass sie dumm sind, dass sie das nicht hinbekommen. Alle anderen kriegen das ja hin. Dass die Welt nicht kontrollierbar ist, also in die Richtung. Und ich glaube, das allererste und wichtigste ist zu verstehen, was passiert da eigentlich mit mir? Dass es eine ganz normale Reaktion ist auf ein abnormales Erlebnis möglicherweise oder Erlebnisse. Und dass ich mich im Prinzip mit meinen Verhaltensstrategien, die vielleicht gerade hier nicht passend sind, aber dass es Zeiten gab, wo ich mich dadurch geschützt habe. Und wenn ich das so verstehe, dann glaube ich, dass es ein wichtiger erster Schritt ist, um dann eben auch zu überlegen, okay, was braucht es jetzt für mich? Also Trauma steckt im Körper, habe ich ja schon oft gesagt und der Körper, an dem kann ich ja oder mit dem kann ich ja arbeiten. Also erstmal zu merken, wo ist gerade mein Stressniveau? Du hast uns ja gefragt und in dem Moment passiert ja Folgendes. Wir gehen erstmal in uns und fangen ja an, in uns reinzufühlen. Ich habe reingefühlt und habe gesagt, schlafen. Oder du hast gesagt, schlafen tue ich nicht. Ja, dann werde ich bei einer 3, 4 sein. Dann habe ich nochmal, als sie das gesagt hat, überlegt, ja, bin ich doch bei einer 4? Oder so, das heißt, ich fange an, wirklich reinzufühlen. Was ist da denn gerade? Auch mit dem Essen. Also die Dinge wahrzunehmen, die ich so tue, auch wahrzunehmen, was sind denn meine Strategien in dem Moment und ist es vielleicht eine Anpassung, ist es das, was ich wirklich will, also erfülle ich dadurch wirklich mein Grundbedürfnis oder ist es nur eine Reaktion, die ich mache, weil ich sie so gelernt habe.
Und jeder hat die ja auch woanders, also das ist ja auch nochmal das Ding, du bist jetzt hier für die Struktur, ne, zuständig und deswegen bist du gestresst, für dich. Wir haben jetzt vielleicht irgendwo anders dann ein Thema, ne? Also das ist ja genau der Punkt.
Ja.
Das ist ja, jeder hat ja in so, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, jeder hat so seine anderen Inseln der Unliebsamkeit, genau. Wo man merkt, okay, wow, ich habe hier einen riesen Stress, obwohl andere es nicht haben. Du, wenn du einen Hund siehst, ne, ich, wenn ich laut was vorlesen muss oder was ja. weiß ich, dann jeder hat so seine Dinger, glaube ich.
Diese Gewahr.
Und das fasst ja nochmal super zusammen, Trauma, Folgestörungen oder wie ich damit umgehe, das ist komplett subjektiv. Und deswegen, du hast vorhin von Landkarte, so die innere Landkarte gesprochen. Naja, jeder hat halt nun mal eine andere. Und das, was mich stresst, stresst andere nicht. Manche gehen in den Raum mit Menschen, denken, wow, mega cool, wir können Party machen. Andere gehen rein und kriegen erstmal so eine Schockstarre. Und das ist ja bei allem so. Ja, und deswegen glaube ich, ist es gerade so inflationär, weil es ist ein subjektives Empfinden. Und wenn jemand sich einfach überfordert in dem Moment fühlt, dann finde ich es schwierig. Und du hast gefragt, wie kann ich damit umgehen oder was für Strategien gibt's? Ich glaube, das wirklich ernst zu nehmen, was da gerade da ist, ob das das Wort Trauma ist oder nicht. Ich glaube, das ist in dem Moment auch nicht das Wichtige, sondern was passiert da mit mir? Und das ernst zu nehmen, also auch sich ernst zu nehmen, weil Menschen, die viel Mist erlebt haben, nehmen sich da manchmal nicht mehr ernst und ja, tun das so ab, weil vielleicht durch die Glaubenssätze, die wir ja gerade auch schon hatten, ich gelernt habe, ich bin nicht wichtig. Und da nehme ich mich ja irgendwann auch nicht mehr wichtig.
Das ist ja auch, glaube ich, was, also wenn du aus so einer Situation nicht rauskommst oder irgendwas, dann ist das ja was, womit du arbeitest auch, ne? Also ich bin nicht wichtig oder ist meine Schuld oder das sind ja alles so Dinge, wo man raus muss. Aber was du sagst, finde ich gut, weil ich wollte fragen, wann ist der Zeitpunkt, wo ich merke, ich brauche Hilfe? Manche nehmen es ernst, manche nehmen es nicht ernst. Aber ich habe mal gelernt, das Schlimmste, was jemandem passiert ist, ist das Schlimmste, was jemandem passiert ist. Also das sind bei allen verschiedene Dinge. Aber wenn das Schlimmste, was dir passiert ist, dass, keine Ahnung, es dein Lieblingspullover nicht in deiner Größe mehr gab, du ihn aber geliebt hast und ihn gerne normal hättest und jetzt kriegst du ihn nicht mehr und das ist furchtbar für dich, weil keine Ahnung warum. Und für wen anders ist es aber ein Verlust, ein Tod, ein Unfall oder ein Missbrauch. Also, und deswegen denkt man manchmal, das ist nicht schlimm, was mir passiert ist. Aber vielleicht ist es für mich aber trotzdem schlimm und ich habe dadurch Einschränkungen oder eben irgendwo auf meinem Schreibtisch nicht wegsortierte Probleme. Und wenn die irgendwo, wenn man merkt, es zieht dann doch immer wieder an der gleichen Stelle, ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagen sollte, hey, ich gehe das mal an. Auch wenn ich selber vielleicht meine, es ist nicht schlimm.
Genau, manchmal ist die Zeit auch nicht dafür, wirklich in die Verarbeitung zu gehen, weil dafür braucht es Stabilität. Also als Beispiel, ich arbeite hier in Köln im Bereich Obdachlosenhilfe und ich arbeite gerade mit einer Frau zusammen, die keinen äußeren, sicheren Ort hat, weil die einfach jeden Tag woanders schläft. Da brauche ich nicht anfangen, mit der an ihren Themen zu arbeiten, sondern die braucht erstmal eine äußere Sicherheit. Die braucht die Sicherheit, dass sie eben nachts nicht wieder dann auf die Straße muss und genauso, wo ist die Gefahr rechts und links, sondern wenn das Sicherheit ist, dann kann man auch, und deswegen ist so die, in unserer Weiterbildung geht es ja nicht um Traumatherapie, sondern wie kann ich Menschen dabei unterstützen, dass sie sich stabilisieren können, dass sie ja auch gucken können, wo ist auch der äußere, sichere Ort für diese Menschen, ob jetzt Kind, Erwachsene, völlig egal. Um dann eben, und das ist dann die Arbeit, wie kann ich ja mit diesen Situationen umgehen, wenn es mich so überkommt, wenn ich wieder hochfahre, das ist dann genau der Punkt, wie kann ich meine Affekte regulieren, wie kann ich da vielleicht Übungen machen mit Atmen, um mich da zu regulieren. Und dann ist der nächste Schritt eben, oder der parallele Schritt, wenn ich mich so regulieren kann, wie kann die Verarbeitung des Stapel Papier, der da liegt, der Fragmente, und das ist die Arbeit von Traumatherapie, um das jetzt mal so auseinander zu Und trotz allem ist der ganze Prozess, also das Stabilisieren, das ist auch in meinen Augen ist das schon Therapie, weil das Nervensystem lernt ja, sich dadurch zu regulieren.
Noch was dazu abschließend. Du hast gesagt, Bewertungsstrategien. Was sind deine Bewertungsstrategien, die wir sofort ansetzen können, ohne dass wir jetzt erstmal in Therapie oder in eine Beratung gehen können, wo wir neben unseren Glaubenssätzen und auch unserem Bewusstsein dafür was machen können?
Also ich glaube, da hat jeder andere natürlich. Ich glaube, es ist total wichtig zu überlegen, in ruhigen Momenten, Nicht im Stress, so auf einer Dreie. Sich zu überlegen, okay, was sind denn die Dinge, die mich in Stress versetzen und was kann ich da versuchen, anders zu machen? Also wenn ich zum Beispiel merke, wenn ich hochfahre, dann hilft das mir extrem, wenn ich, also nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich einen Schritt zurückgehe und diesen einen Moment, diese zwei Sekunden ganz tief ein- und ausatmen. Das ist so das, was ich merke, das ist ganz hilfreich, wenn ich hochfahre, wirklich einmal tief ausatmen.
Tappen hattest du gerade auch erwähnt?
Was beim Tappen sozusagen passiert, ist, dass wenn man sich rechts und links auf die Schultern oder auf die Beine tippt, dass dann die rechte und die linke Gehirnhälfte sozusagen aktiviert werden. Und das passiert auch, wenn wir joggen gehen zum Beispiel. Oder wenn wir walken oder alles, wo wir halt rechts und links bewegen. Mhm. Und dadurch wird in unserem Gehirn der Bereich, wo vorhin die Sekretärin saß, also die Amygdala, die eben auch, wo das Angstzentrum sitzt, die wird beruhigt. Und dieses ganze Emotionale, wo es um Stress geht, dieser Bereich wird dadurch ruhiger. Und dann können wir, und wenn wir dann so in Ressourcenarbeit gehen, das heißt gucken, was können wir, was macht uns Spaß, was tut uns gut. Wenn wir das dann kombinieren sozusagen, also was Körperliches und auch noch die Gedanken sozusagen positiver oder positiv denken lassen, dass wir da sozusagen uns auch Strategien erarbeiten können, wenn wir gestresst sind, wie wir uns dann runterfahren und dann sozusagen noch was Positives einpflanzen. Um das jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen.
Dann auch wieder voll erklärt, warum bin ich denn so reflektiert? Ich habe Schlagzeug gespielt.
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du Schlagzeug spielst. Finde ich total cool. So, und damit wären wir leider am Ende dieser Folge angekommen und an unsere Experten gerichtet. Hast du es gut gefunden, dass du mit uns hier drüber sprechen kannst?
Ich fand es großartig. Ich hatte ganz viel Spaß und ich finde dieses Thema, das wird ja manchmal so mit Samthandschuhen angefasst und ich darf da nichts sagen oder ich weiß nicht. Und ich finde es einfach so wertvoll, darüber zu reden, weil nur dann merkt man ja auch so, was macht das gerade mit mir?
Habt ihr euch schon mal Hilfe diesbezüglich gesucht? Habt ihr überlegt, euch Hilfe zu suchen? Und was könntet ihr mitnehmen aus der Folge? Würde mich auch sehr interessieren.
Das ist echt cool. Deswegen vielen Dank. Auch Dankeschön für jeden Download. Dankeschön für jedes Hören.
Das Abonnement.
Ihr wisst euch sehr zu schätzen, muss ich sagen.
Sehr.
Vielen Dank, Melanie.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Das freut mich.
Dankeschön.